Tag wie kein anderer. Der Reisepodcast mit Kai und Martin.
Und natürlich wieder mit unseren tollen Zuhörern und Zuhörerinnen. Hallo alle, ihr Lieben da draußen. Hallo, lieber Kai. Hier ist der Martin. Ich begrüße euch zur nunmehr 7. Folge unseres spannenden Podcasts, oder? Habe ich mich verzählt?
Nee, ist in der Tat so, außer der geheimen Unveröffentlichten. Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Und lieber Martin, schön, dass es mal klappt. Wir haben es ja tatsächlich auch zwischenzeitlich schon mal versucht, wieder was aufzunehmen, aber ja, unterwegs hat man häufig auch Technikprobleme, oder?
Richtig, genau. Es tut mir sehr leid, wir haben es versucht, aber da hat die Technik mitgespielt. Und schön, dass wir es jetzt von meiner Abreise nochmal schaffen, weil wir sonst wieder eine Weile warten müssten. Und nochmal zurück, du meinst die unveröffentlichte Folge, da wo wir beide nackt vor dem Geräten saßen? Nee, das war nicht die Folge, die du meinst, oder?
Nee, die kommt ja sicherlich
eines Tages noch. Sehr gut, prima. Denn die Video-YouTube-Auskopplung, also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr euch auch so eine Auskopplung wünscht, einfach rufen. Vielen Dank auch an die vielen tollen Rückmeldungen. Ich habe gehört letzte Mal, es wird sich gewünscht, Kai, die Idee von mir letzte Mal mit den Reiserouten, die ich vorgeschlagen habe. Also da gab es wirklich mehrere Rückmeldungen. Wird sich gewünscht, also müssen wir auch nochmal ein Tool suchen, wie wir...
Das ist ja kein Problem. Die Routen kannst du ja planen. Ich weiß nicht, wie du es hast. Für Radfahren nutzt mal zum Beispiel Komoot, lässt sich die GPX-Koordinaten runter. Mhm. Und das können wir ja gerne auch zum Upload, zum Download zur Verfügung stellen.
Genau, also schon mal als kleine Hausaufgabe zum mit drauf rumdenken, dass wir da irgendwie eine Möglichkeit suchen. Vielleicht kann man bei Komoot auch sowas wie einen Kanal machen oder wie so eine Sammlung.
Sammlungen kann man machen, das sind halt weniger Autorouten oder sowas, aber wir überlegen uns mal was.
Sehr gut. Also vielen Dank an alle Hörer, die uns zuhören und auch natürlich immer wieder tollen Input liefern. Worüber reden wir heute eigentlich? Und du bist aber heute angezogen, oder?
Ja, ausnahmsweise mal.
Gut, okay, ich auch heute ausnahmsweise mal.
Naja,
eben. Ist ja Sommer. Also der Sommer fehlt ja noch ein bisschen in Deutschland, aber...
Der kommt ja hoffentlich bald, wenn du wieder weg bist, oder?
Kalendarisch, richtig, genau. Du teaserst es schon an, ich fahre demnächst wieder in die Kälte. Und das ist ja traditionell die Zeit, wo es dann in Deutschland wieder wärmer wird. Also vielleicht muss ich einfach verschwinden mit dem schönen Kaulewetter in den Norden fliegen, damit es hier auch wärmer wird.
Ja, wenn das das schöne Kaulewetter hier momentan ist, dann danke, dass du es wieder mitnimmst.
Ja? Richtig, richtig.
So, ich würde mal, guck mal, wir haben ja hier unseren Jingle.
Die Reise der Woche, wie soll es auch anders sein, haben wir euch diesmal mitgebracht, die spannende Insel hoch im Norden, Spitzbergen. Warst du schon mal da auf Spitzbergen?
Ich war da noch nie, Martin, aber was ich so immer mitkriege, du warst ja auch in einem Konkurrenz-Podcast mal zu Gast, da hast du ja auch nur von Spitzbergen irgendwie geschwärmt, dass das dein liebstes Reiseziel ist und du da eigentlich immer wieder hin möchtest.
Richtig. Oder mal
ein bisschen leben.
Ja. Genau, da gibt es sogar, um gleich ein bisschen Werbung einzubauen, in der nächsten CT-Fotografie gibt es über den schönen Podcast auch eine gedruckte Ausgabe mit tollen Fotos, wo man nochmal in die Reise reingeht und auch über Spitzbergen berichtet und auch einige Fotos sehen darf. Hat mich gefreut, dass der Podcast ausgewählt wurde, um den auch nochmal gedruckt zu präsentieren. Also danke für diesen schönen Hinweis.
Gerne, das war jetzt aber auch nicht abgesprochen.
Richtig, genau. Ja,
aber Spitzbergen war ich in der Tat noch nicht. Deine Fotos reizen mich durchaus. Mhm. Ja, mit Kälte habe ich das im Gegensatz zu dir nicht so, aber vielleicht kann ich das ja mal im Sommer unternehmen, diese Reise.
Das ist ja, würde ich gerade sagen, nur eine Frage der Ausrüstung. Im Sommer hat man Temperaturen, aber für alle nochmal, die ja gar nicht da waren. Also Spitzbergen liegt ja hoch im Norden. Man kommt via Norwegen auf die Insel. Die Abflughäfen sind entweder Oslo oder Tromsø. Und dann fliegt man nochmal ab Tromsø 1,5 Stunden, ab Oslo 3 Stunden, immer weiter Richtung Nordpol. Man hört schon an der Flugzeit, 3 Stunden sind ja einige 1000 Kilometer. Also man ist dann aber knapp 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt. Und Spitzbergen ist die nördlichste regulär erreichbare Touristendestination der Welt. Also man kommt regelmäßig hin, jeden Tag gibt es Flüge, entweder mit der SAS oder mit Norwegian Air. Oder im Sommer fliegen auch einige Charterlinien nach Norden. Aber man kommt regulär jeden Tag nach Norden. Und dadurch ist es eine spannende Destination, wenn man auf der Suche nach außergewöhnlichen Orten ist. Und außergewöhnliche Orte mögen wir beide ja.
Das stimmt, das genau. Stimmt. Ja.
Und das Besondere an Spitzbergen ist nicht bloß seine Lage hoch im Norden, sondern auch seine politische, kann man so sagen, seine politische Situation, weil Spitzbergen gehört eigentlich uns allen und wird nur von Norwegen verwaltet quasi. Es gab bis 1920 war Spitzbergen ein Niemandsland. Da konnte jeder schalten und walten, wie er wollte. Und 1920 haben sich einige Unterzeichnerstaaten zusammengefunden, haben den Spitzbergen-Vertrag gegründet, der besagt, dass jeder Einwohner eines Unterzeichnerlandes uneingeschränkt wirtschaftlich tätig sein darf. Man darf keine Waffen stationieren. Also man kann sich da frei austoben, in Anführungszeichen, muss sich bloß in einem rechtlichen Rahmen, den die Norweger jetzt vorgeben, bewegen. Und es ist quasi visumsfrei. Jeder kann quasi dort, ohne jetzt irgendwelche Schengen-Norwegen-Visa zu erfüllen, dort wirtschaftlich uneingeschränkt tätig sein. Das ist halt eine besondere Situation, die es nicht normal auf der Welt gibt.
Das heißt, da kann ich mein Geschäft aufmachen und muss keine Steuern abführen, doch an Norwegen dann?
Doch, nicht an Norwegen, an Spitzbergen. Es gibt einen reduzierten Steuersatz, der quasi nur auf Spitzbergen bleibt, um die Infrastruktur oben am Leben zu halten. Es gibt keine Mehrwertsteuer und die Einkommensteuer ist richtig niedrig, also knapp 10%. Also wirklich, das kommt, bleibt auf der Insel, um da die Infrastruktur am Leben zu halten.
Du weißt ja, ich bin so ein Sparfuchs, lieber Martin.
Ja.
Erzähl doch mal was zum Preisniveau. Wenn ich Norwegen höre und dann noch 3 Stunden weiter Richtung Norden fliege.
Die Verbindung wird schlechter. Hallo. Ja, da hast du schon ein Argument. Die Flüge liegen hin und zurück. Wenn man rechtzeitig und günstig bucht hin und zurück, liegt man ab Oslo bei 600 Euro hin und zurück mit der SAS. Ab Tromsø wird es ein bisschen günstiger, in der Nebensaison wird es auch schön günstig, da kommt man schon für 200 Euro hin und zurück.
Ja gut, auch 600 Euro wird mich ja nicht schocken, das sind die Flugkosten.
Genau. Ja. Aber die Hotels haben es in sich. Es gibt da verschiedene Hotelkategorien. Wenn man in einem Hostel übernachtet, Mehrbettzimmer, liegt man bei 60 bis 80 Euro die Nacht in einem Mehrbettzimmer. Ein richtiges Hotel ohne eigenes Bad bei 200 Euro die Nacht, da teilt man sich halt das Bad mit anderen Gästen und mit eigenem Bad 300 Euro ungefähr. Also ist schon eine Hausnummer. Also für 300 Euro die Nacht erwartet man in anderen Teilen der Welt einen recht gehobenen Komfort. Dort ist es ein vernünftiges Hotel, aber halt in einem relativ überschaubaren Niveau.
Ja, vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich noch nicht da war, Martin.
Das kann wahrscheinlich sein. Aber auch da gibt es für Meilen- und Punktesammler natürlich auch immer, die Reddison-Gruppe ist vor Ort mit einem schönen Hotel. Also da kann man auch, wenn man geschickt bucht und rechtzeitig bucht und auch Punkte einlösen möchte, auch ein bisschen strategisch vorgehen.
Wie stelle ich mir das dann vor? Dann fliegt man da ein, gibt es da mehrere Städte, eine Stadt? Was bezeichnet sich da als Städte oder ist es eher eine Siedlung?
Genau, es gibt die nördlichste dauerhaft besiedelte Siedlung der Welt, namentlich Longyearbyen. Und Longyearbyen ist die norwegische Verwaltungsstadt mit ungefähr 1500 bis 2000 Einwohnern. Und dort ist auch der internationale Flughafen, also man kommt immer in Longyearbyen an. Und denn der normale Tourist bleibt auch in Longyearbyen. Die normale Verweildauer sind so 3 Nächte. Und dann bucht der normale Tourist im Sommer halt Bootsausflüge, irgendwie Walsafari, Walross-Safari, Fahrten zum Gletscher oder Wanderungen oder Kanutouren. Das sind so die Sommeraktivitäten. Im Sommer wird alles quasi mit dem Snowmobil zurückgelegt. Da fährt man halt in diese imposante arktische Landschaft. Ihr werdet es dann sehen, wir werden wieder in den Blogbeitrag schöne Bilder hineinstellen. Und dann fährt man halt im Winter mit dem Snowmobil von A nach B, um sich so die Landschaft anzuschauen.
Ich verfolge das ja auch. Wenn du jetzt Snowmobil sagst und du fährst von A nach B, das scheint ja teilweise über Stunden oder Tage zu gehen. Das sind ja anscheinend große Distanzen, die du da auch zurücklegst mit deiner Gruppe, oder?
Also bei Tagen, ja, die gibt es, aber dort fahren wir jetzt nicht tagelang durch die Botanik, sondern wir haben dann auf der Strecke abgelegene Hotels. Und ich mag, also Longyearbyen, da kommt man an und fliegt auch wieder weg. Der Nicht-Standard-Tourist fliegt hin und bucht sich heute so eine Expeditionskreuzfahrt und fährt dann quasi 5 Tage einmal Richtung Nordpol und zurück. Und meine Touren sehen aus, Sommer wie Winter, dass wir im Sommer mit dem Boot, es gibt noch drei weitere Siedlungen auf Spitzbergen. Einmal Barentsburg ist eine aktive russische Bergbaustadt, wo ein russisches Staatsunternehmen noch heute Kohle abbaut. Die Norweger haben jetzt vor 2 Wochen den Steinkohleabbau endgültig eingestellt. Also noch die Russen oder das russische Staatsunternehmen baut Kohle ab. Also einmal Barentsburg als besiedelte Siedlung für knapp 400 Personen. Dort fahre ich Sommer wie Winter hin mit dem Snowmobil. Und dann gibt es noch die imposante Geisterstadt Pyramiden, was dann so mein Highlight oder das Highlight der Fotografen da oben darstellt. Eine alte Geisterstadt, so ein bisschen kann man sich es vorstellen wie die verlassene Stadt Pripyat beim havarierten Kraftwerk Tschernobyl. Also eine Stadt für ehemals 2000 Leute, wird heute betrieben von 5 bis 10 Hausmeistern und Servicekräften. Und das ist ein ganz abgefahrener, skurriler Ort. Das sind so meine Ziele, die ich quasi mit einem Boot im Sommer oder mit dem Snowmobil im Winter zeige.
Das sieht auch immer sehr beeindruckend aus. Das ist da, wo der verlassene Leninkopf da steht, Blick auf die Siedlung.
So genau, zur Orientierung mit dem Boot braucht man ungefähr 100 Kilometer, also 2-3 Stunden je nach Boot. Und mit dem Snowmobil braucht man auch 3-4 Stunden. Wir machen dann mehrere Stops während der längeren Fahrt, aber die Stops sind immer so gewählt, dass ein zugefrorener Wasserfall als Motiv da. Also ich sehe schon zu, dass man nicht bloß einen Stop hat, sondern auch imposante Sachen zu fotografieren jeweils vorfindet, um die arktische Landschaft wirklich einzuatmen. Und bei diesen Touren nach Pyramiden bin ich Sommer wie Winter, sind meine Gruppen auch die nördlichsten Touristengruppen der Welt. Also vor uns kommen keine Touristen mehr, keine regulären Touristen mehr. Es sei denn, diese Expeditionskreuzfahrten sind dann teilweise nördlicher als wir. Aber auf dem Landweg sind wir die nördlichsten Touristen, die es gibt. Und das ist ein tolles Gefühl, weil man weiß, man ist da allein, wenn man nach Norden schaut.
Spannend, ja.
Ja. Spannend.
Und auch üblicherweise, wie lang ist dann da die Reise bei dir? Eine Woche? Oder?
Auch richtig, 7 bis 8, 9 Tage, immer je nach Flug und je nach Wunsch des einzelnen Gastes. Man kann immer noch ein bisschen verlängern, wenn man sagt, ich habe jetzt im Winter zum Beispiel standardmäßig keine Hundeschlittentouren, die auch angeboten werden. Wenn jetzt noch ein Reiseteilnehmer sagt, er hätte gerne eine Hundeschlittentour, wird es mit eingebaut und ist dann meistens entweder, ich habe so einen Tag, der so ein bisschen variabel ist, entweder an diesem variablen Tag. Oder wenn man eine ganztägige Tour machen möchte mit Hundeschlitten zu imposanten Eishöhlen, dann hängt man noch einen Tag dran. Also man kann sich da wirklich austoben, je nach Interesse, Tiersafaris, Hundeschlittentouren, Expeditionen, Eishöhlen oder auch für meine Fotogäste halt tagelang in alten Objekten fotografieren und sich ganz der Atmosphäre hingeben. Also unbedingt, kommen gern mal mit, lohnt sich sehr.
Eines Tages mache ich das, Martin.
Ja, ich nehme dich am Wort.
Kommt hier wieder so ein kalter Hauch irgendwie.
Richtig, aber das ist
an Eishöhlen denke.
Nein, im Sommer haben wir Temperaturen so 5 bis 10 Grad. Es gab auch schon mal 20 Grad im letzten Jahr. Und im Winter, ich kokettiere immer mit der Angabe bis zu minus 30 Grad. Aber in der Regel haben wir minus 10 Grad und minus 10 Grad ist mit normaler Skiausrüstung oder Skibekleidung normal handelbar. Und wenn man dann noch 1-2 Lagen drunter zieht, Merino-Unterwäsche oder Thermo-Unterwäsche, dann schafft man auch die bis minus 20 Grad, die aber selten erreicht werden.
Na gut.
Aber es sind halt immer schöne Geschichten zu Hause. Man sagt, wir hatten jetzt minus 30 Grad, könnt ihr euch das vorstellen? Die gucken alle immer unglaublich an. Und wenn ich dann noch von meinen Frostbeulen erzähle, wie auch in den schönen Heise-Podcast, dann auch das ist ein Abenteurer, der Martin.
Ja, wenn dir der Zeh fehlt. Ja.
Genau. Also das kommt vor, ich bin ein treuer Leser, also nicht in meinen Gruppen, das kommt vor in Touristengruppen, die nicht so gut gebrieft werden, also angefrorene Gliedmaßen passieren, wenn man sich nicht entsprechend einer guten Packliste, die natürlich von mir geliefert wird, aus.
Natürlich. Und das sind so Sachen, die ich mir vorher kaufe, dann eine Woche verreise und dann im Laden hoffentlich wieder zurückgeben kann. Genau. Und ich nie wieder benötige, im Gegensatz zu dir.
Ja, und ich habe aber noch weitere. Wir können auch nach Lappland gemeinsam reisen. Hatten wir auch die Folge hatten wir ja schon, dass wir dann von einem Wärmeeinbruch, also weiß man ja nie, natürlich kann man sich ausrüsten, denkt, man braucht es öfter und dann kommt wieder ein Wärmeeinbruch und dann sind aus minus 10 Grad auf einmal plus 10 Grad.
So, passiert. Aber kommen wir noch mal zu dieser Geisterstadt Pyramiden. Das ist ja das, was mich immer am meisten fasziniert. Das ist eine Bergbaustadt, eine verlassene, 5 bis 10 Hausmeister rennen da noch rum, sagst du. Da gibt es eine Unterkunft oder
Und da fehlt jetzt ein Jingle, lieber Kai.
Ja, dann komm.
Historischer Hotspot.
Genau, also die Geisterstadt Pyramiden wurde auch von diesem erwähnten russischen Staatsunternehmen, namentlich Trust Arctic Google. Trust steht für Staatsunternehmen und Arctic Google für arktische Kohle. Vor über 100 Jahren gegründet, beutet dieses Staatsunternehmen quasi an diesen, ursprünglich waren es sogar 4 Standorten, Barentsburg, Kuman, Coles Bay und Pyramiden, beutet Steinkohle aus. Und Pyramiden hat man 1998 stillgelegt. 1996, also gab verschiedene Gründe. Der Hauptgrund war die wirtschaftliche Unstabilität im Land. Russland wurde frisch gegründet. Man hatte dann quasi andere Sorgen, um jetzt so eine abgelegene Bergbaustadt oder 2 davon zu betreiben. Und der Hauptgrund war 1996 ist die Hälfte, also die Zahl der Arbeiter ging von 1500 Personen auf knapp 400 Personen runter in Pyramiden. Und die Hälfte dieser 400 Personen ist bei einem Flugzeugunglück 1996 quasi ums Leben gekommen. Landeanflug auf Longyearbyen. Pilot hat den Kurs ein bisschen falsch berechnet, ist mitten in den Berg gekracht. Alle 144 Insassen sind leider tödlich verunglückt. Und damit fehlte ein Großteil des Managements und der Vorarbeiter, die in der Geisterstadt oder damals noch nicht Geisterstadt, in der damaligen Bergbaustadt Pyramiden tätig waren. Und dann quasi 96 das Unglück, hat man 98 gesagt, stellen wir den Betrieb ein und konzentrieren uns mit dem Personal, was wir noch haben, auf die noch aktive Stadt Barentsburg.
Und aus Barentsburg dann der Abtransport mit Schiffen oder wie funktioniert das Ganze?
Richtig, genau. Also sowohl Pyramiden und Barentsburg war der Abtransport immer mit Schiffen. Mhm. Barentsburg ist in der Regel auch ganzjährig möglich, deshalb hat man sich für Barentsburg am Ende entschieden, weil da die meteorologischen Bedingungen einfach stabiler sind. Da ist der Fjord eisfreier als in Pyramiden. In Pyramiden ist der Fjord nur eisfrei zwischen Ende Juni und September, Oktober. Da beginnt ohnehin die Dunkelzeit. Also da war auch das Zeitfenster, um die abgebaute Kohle wegzutransportieren, auch viel kleiner in Pyramiden als in Barentsburg. Also hat man auch höhere Hürden gehabt, die Kohle wegzubekommen. Aber die gesamte Infrastruktur der Stadt, die Mine ist noch da, der Hafen ist noch da, die Rampe zur Mine, zum Steinkohlentransport ist noch da und eben eine Stadt für ehemals fast 2000 Leute mit Schule, Kindergarten, Kulturhaus, Schwimmhalle. Also man wollte quasi auch dort oben zeigen, was der Kommunismus kann. Und dazu gehört eine Schwimmhalle dazu mit einem Meerwasserschwimmbad, mit einem Nichtschwimmerbecken, mit mehreren Tonhallen, mit einem riesen Kulturpalast, einer Tonhalle, einer riesengroßen, um auch den Norwegern, also es gab damals auch einen kulturellen, sportlichen Austausch zwischen dieser norwegischen Bergbaustadt Longyearbyen und den beiden russischen Städten oder sowjetischen Städten vielmehr. Also das hat man auch als Schaufenster des Kommunismus so ein bisschen genutzt.
Am Ende daher, der Welt. Sehr
daher,
schön.
Genau, daher waren die Plätze auch dort oben begehrt. Also die Gehälter waren höher als in Kernland Russlands und eben die Umstände mit Kino. Also es gab nicht viele Städte in der Größe für 2000 Personen, die mit so einem Komfort aufwarten konnte.
Da wurde einem was geboten. Ja, spannend, ja, Martin.
Und das ist halt spannend für die Fotografen, weil das wie gestern verlassen ist. Also die Kindergarten, du kennst die Bilder, Schule ist quasi wie gestern verlassen. Und für die Fotografen, die auf Lost Places stehen, ist das ein toller Ort. Und eigentlich immer im Winter bisher kam auch immer ein Eisbär zu Besuch. Also auch Eisbären, Rentiere, also auch die arktische Tierwelt kann man dort oben. Da, wie ich schon erwähnt, da leben 5 bis 10 Leute dauerhaft und ein paar Touristen, Sommer wie Winter. Und da fühlt sich der Eisbär weniger gestört als in den lauten, großen Longyearbyen, wo der Eisbär dann auch gejagt wird. Die Problemeisbären haben so ein GPS-Halsband und wenn sie merken, oh, der Eisbär kommt wieder in die Gegend, wird er betäubt und weggeflogen. Mhm. Diesen Aufwand betreibt man in Pyramiden nicht. Da freut man sich erst, dass der Eisbär da ist für die Touristen und dann versucht man ihn zu verkrämen, weil man sonst das Programm nicht durchführen kann. Wenn der Eisbär da ist, geht der Eisbär halt vor. Ja, also doppelt spannend. Landschaftlich liegt es in so einer Bucht mit dem imposanten Nordenskjöld-Gletscher. Also du hast imposante Landschaft, eine imposante Tierwelt und eben den nördlichsten Lost Place der Welt.
Ohne Vandalismus, nehme ich an.
Wenig,
also, da gibt es auch.
Ja. Genau, es gibt halt Leute, die da einfach illegalerweise anlegen mit einem Boot. Und wenn im Winter da kaum einer vor Ort ist, brechen die halt die Türen auf und suchen da nicht unbedingt einen Schlüsselmeister.
Und suchen Kohle.
Und suchen Kohle, genau. Kann man auch machen, liegt da überall rum, Steinkohle. ja, gibt es da in Hülle und Fülle noch immer rumzuliegen.
Ja, gut, Martin.
Also unbedingt.
Eines Tages hast du mich soweit.
Genau, sehr gut. Prima. Ich nehme dich beim Wort.
Technik, Tipps und Tricks von Kai.
Und ab zur nächsten Kategorie. Ich bin ja ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast heute.
Ja, Martin, so richtig. Ich bin mir noch nicht sicher. Du weißt ja, in knapp 2 Wochen bin ich ja auch schon wieder unterwegs. Da bin ich ja in Japan.
Ja.
Ich hab ein bestimmtes Startdatum. Da kommt mein Flugzeug in Tokio an. Ende des Monats geht es wieder aus Tokio weg. Ich will zwischendurch aber viele Dinge erleben.
Ja.
Im Optimalfall eine perfekte Route. Ich habe natürlich schon diverse Termine gemacht. Du weißt ja, ich sagte ja, ich wollte mir da Fukushima auch nochmal ansehen. Da habe ich gestern auch schon diverse Ausweiskopien und komische Excel-Tabellen ausfüllen müssen, damit die Firma mir dann den Zutritt auf das Kraftwerksgelände erlaubt. Aber ja, wie macht man das am besten? Ja, ich habe ja jetzt über eine gewisse Zeit alles, was ich schön und spannend fand, wie wir es letzte Folge gesagt hatten, bei Google Maps irgendwie markiert. Da ist es drin, aber so ein richtiges Routing oder einen intelligenten Routenplan habe ich nicht. Da müsste doch eigentlich KI helfen können, dachte ich.
Ja, ich bin ganz gespannt. Hast du dann wahrscheinlich schon mal getestet?
Ja, ich weiß nicht, das ist mal, ich habe es probiert, lass mir dann so Excel-Tabellen oder Tabellen basteln. Ich muss das natürlich alles noch abklopfen. Das große Problem der KI ist ja das Fantasieren, dass die sich teilweise Dinge ausdenken, die es gar nicht gibt oder sowas. Ja?
Und genau, das waren auch meine Erfahrungen, die ich damit gesammelt habe.
Okay, also ja. So richtig greifbar ist das für mich noch nicht. Ich werde es jetzt mal bewerten, aber ich wollte einfach nur wissen, was für Erfahrungen du hast, aber anscheinend haben wir das gleiche Problem.
Genau, dass er eben fantasiert und halt Routen zusammenstellt, die man logistisch gar nicht schafft, weil er denkt, ach, es ist ja um die Ecke, aber liegt irgendwie ein Fluss dazwischen oder ein Gewässer, wo man nicht einfach rüberkommt und er denkt halt, er kann da rüberspringen und dann weiter zum Punkt 2 fahren.
Ja, oder sich Lost Places ausdenkt, die es gar nicht gibt und sowas.
Richtig, das habe ich auch. Genau. richtig, also ich kann deine Erfahrung bestätigen und hoffe auf, jetzt wurde ja ChatGPT als neue Version vorgestellt oder angekündigt.
Ja.
Mal gucken, ob das dort besser wird mit einer neuen Version, ob sie auch da so ein bisschen an der Logik gefeilt haben.
Ja, ich finde, das ist ja teilweise sehr, sehr beeindruckend. Ja. Allein was die KI-Geräte auch so drauf haben. Man kann ja mit der KI auch sprechen. Ja. Zum Beispiel hier Grok nutze ich.
Ja.
Hallo, Grok, bist du da?
Der Vorführeffekt?
Ich weiß gar nicht. Kommt was?
Ich höre nichts.
Ich höre auch nichts.
Sehr gut.
Was soll denn das?
Da sind wir schon zwei. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ein toller Vorführeffekt.
Oh, verdammt.
Ah, da ist er.
Okay, da werden Worte gesagt. So.
Ja.
Ja, sag mal, schläfst du hier, du KI? Ja, Vorführeffekt würde ich sagen.
Vorführeffekt, genau. Ist wahrscheinlich überlastet.
Egal, ich finde die Entwicklung da ja ganz lustig. Aber,
ja.
Aber wie gesagt, gerade für diese faktenbasierte Planung beobachten wir mal das.
Genau.
Kleiner Exkurs, es gibt ja enorme Fortschritte und manchmal würde mich das freuen.
Genau. Ich glaube, am Ende ist es das grobe Problem, mit welchen Daten halt diese Modelle gefüttert werden. Und wenn du es halt nicht wirklich fütterst mit einer Reisebuchungsplattform, wo er die Daten abgreifen kann, sondern er halt aus verschiedenen Quellen sich was zusammensucht, da kommt quasi Kuddelmuddel raus. Und wenn man so ein Modell trainieren könnte mit so einem Reisebuchungstool, dann hat das, glaube ich, auch mehr Qualität.
Das denke ich auch. Oder was ich gerne hätte, dass im Auto, dass ich ein Knöpfchen drücke, wenn ich irgendwo vorbeifahre. Du kennst ja die braunen Schilder an der Autobahn in Deutschland.
Genau.
Mensch, liebe KI, was ist denn das für ein Ort? Erzähl mal einen geschichtlichen Abriss oder lohnt sich das hier runterzufahren?
Ja.
Weil bisher muss ich dann immer meiner geschätzten Beifahrerin Bescheid sagen, hier klick doch mal drauf, guck mal, was das ist, lohnt sich das? Und das nervt teilweise, so dass ich das vielleicht outsourcen könnte.
Richtig, habe ich hier zufällig letzte Woche programmieren lassen. Es gibt ja demnächst ein neues Reiseportal von mir und da habe ich jetzt letzte Woche diese Funktion implementiert. Die heißt so aktuell Near Me und da kannst du quasi aktuell quasi aufklicken und das System sagt dir, welche spannenden Orte sind in der Umgebung zu finden und welche touristischen Aktivitäten kann man an diesem Ort oder unabhängig von diesem Ort in der Nähe finden.
Das ist doch super. Wenn du Beta-Tester brauchst, sag mal Bescheid.
Sag ich Bescheid, genau.
Ja. Gut, Martin.
Reisenews der Woche.
Reisenews der Woche. Was hast du uns Schönes mitgebracht? Ich muss gestehen, ich war jetzt so viel unterwegs, ich habe gar nicht so richtig verfolgen können, was so in der Welt und in Deutschland an neuen Reiserouten verfügbar ist. Und
ja, zum Thema Reiserouten habe ich jetzt auch nicht so viel. Ich habe ja jetzt den Fall, dass meine Frau unterwegs ist, um unter anderem die Shetland-Inseln zu besuchen.
Ja.
Ja, die gehören ja zum Vereinigten Königreich und demzufolge muss man da diese ETA-Anmeldung machen.
Ja.
Ja, das ist ja jetzt Pflicht seit einigen Monaten, glaube ich. Da gibt es eine App für, die nutzt man und bekommt dann ja seine Einreisegenehmigung für um die 10 Euro, glaube ich, oder 12 Euro.
Ja.
Die ist dann auch ein Jährchen gültig, glaube ich. Allerdings gibt es da viele Abzocker. Der unbedarfte Reisende gibt halt ein UK ETA. Das machen wir jetzt mal hier im Google.
Ich auch, ja. Ja.
In diesem Fall sehe ich hier oben gov.uk ETA. Das ist die richtige Seite.
Ja, nee, siehst du, die wird bei mir erst an 1, 2, 3, 4. Stelle angeboten.
Ach ehrlich, na gut, ich habe so einen Werbeblocker drin. Hast du Abzockseiten da?
Ja, ja, genau, so United Kingdom ETA, fill out the application, das sieht quasi...
Und wenn du das machst, kostet das Ding nicht 10 Euro, sondern 110.
Oh.
Und die machen nichts anderes, als das Ding weiter reinzureichen und bieten angeblich eine Hotline und kümmern sich um die korrekte Beantragung.
Richtig, habe ich hier 97 Pfund wollen sie haben von mir.
Ja. Eben, also da Obacht. Das Ganze macht man auch nicht über diese Webseite, sondern mit einer App, die eben UK ETA heißt.
Ah, okay, sehr gut. Ja? Da muss man aufpassen. Ich hatte schon mal so einen Fall mit einer Vignette in Tschechien war das. Und hatte mich gewundert, warum denn der Preis auf der Website auf einmal so abwich von dem Preis, den ich im Kopf hatte. Wahrscheinlich ist es auch so ein Abzocker.
Vermutlich. Also auch dieses UK-Ding, da ist ein Kollege von mir fast reingefallen, bis er sagte, Moment, das kostet doch nicht 110 Euro.
Ja. Ja,
das Gleiche ist tatsächlich bei Vignetten. Ich bin beinahe drauf reingefallen, bei der Maut für Österreich.
Ach, da gibt es auch so Seiten, okay.
Da gibt es auch von der ASFINAG.at, das ist ja die offizielle Seite.
Genau.
Aber es gibt, genau, kannst du ja mal gucken, die haben die Seite 1:1 kopiert.
Ach, die grüne Neune.
Ja.
Ja.
Offiziell shop.asfinag.at.
Ja.
Und was immer du jetzt da gerade siehst, bei mir ist wieder der Werbeblocker drin.
Nee, in dem Fall, wenn ich eingebe Vignette Österreich, wahrscheinlich muss ich da den Weg wählen. Ja, genau, dann kommen auch gleich E-Vignette Österreich. Ja, siehst du?
Ja. Und klick mal drauf, die Seite sieht wahrscheinlich ähnlich aus.
Die sieht ähnlich aus, hast du recht, genau. Ja.
So, und da ist es noch absurder. Also, die haben das 1:1 kopiert, das Ding. Du tippst da alles ein, wie du es gerne hättest, drückst auf Bezahlen. Ja, dann wollen sie deine Kreditkartendaten. Im Kleingedruckten steht, Achtung, wir belasten sie mit einem Betrag zwischen 1 Cent und 440 Euro oder sowas. Machen sie sich keinen Kopf, das wird zurückerstattet.
Genau.
Da dachte ich, ja Moment, hier stimmt doch was nicht. Ja. Und dann habe ich das natürlich auch abgebrochen. Aber ernsthaft, ja, wenn ich da schon reinfall,
ist das
gut gemacht.
Richtig, also immer schön aufpassen und über die offiziellen Seiten gehen. Ich besorge meine Vignetten immer über den Shop des ADAC. Weil man da auch wunderbar fremdländische Vignetten und Maut-Tüdelüs quasi erwerben kann. Und da habe ich einen Ansprechpartner, den deutschen ADAC. Und so weiß ich, dass ich dann auf keine Abzockerseiten reinfalle.
Das ist sehr gut.
Ja. Genau.
Genau. Ja, das fand ich noch wichtig, diese Abzocken.
Richtig. Ja, muss man überall aufpassen. Überall locken Abzocker, besonders da, wo es auch sehr voll ist. in den Urlaubsregionen. Da gibt's ja, muss man auf Taschendiebe aufpassen. Und aber Overtourism ist ja eh so ein Thema.
Absolut. Es gibt aber auch das Gegenteil, habe ich gelernt. Ich habe ein bisschen gelesen. Es gibt den Reisetrend Detouring.
Detouring, also nicht Detoxing, sondern Detouring.
Detouring im Sinne von Umleitung. Ja. Da wird gesagt, Mensch, statt nach Barcelona fahren wir lieber nach Girona.
Genau, warum nicht?
Statt nach Dubrovnik, das passt ja zum Thema der letzten Folge mit, fahren wir nach Fis.
Genau, sehr schöne Insel, kann ich empfehlen. Ja.
Ja.
Und da gibt es, wer macht es? Also gibt es denn lokale Tourismusagenturen, die sich dem verschreiben? Weil da habe ich auch noch gleich passend dazu noch ein schönes Konzept. Oder wo hast du das her?
Ja, das war jetzt generell ein Artikel, dass eigentlich sehr viele Touristen und auch Einwohner zum Beispiel von Barcelona oder Dubrovnik, da gibt es ja mittlerweile auch Widerstände gegen die ganzen Touristen, ja. dass man sagt, Mensch, das ist eigentlich so ausgelutscht, das können wir nicht mehr machen. Wir schauen uns jetzt mal was anderes an, was noch nicht so überlaufen ist.
Richtig, da gibt es Seiten, wie ich gerade entdeckt habe, Detour Destinations.
Ja, diese wir sind nicht ganz vorne dran. Ja.
Genau. Ich hatte das erlebt, ich war jetzt unlängst auf den Färöer-Inseln und da hat die lokale Tourismusagentur ein ähnliches Konzept gelauncht. Du bekommst von denen entweder reduziert oder sogar kostenfrei. Muss ich nochmal nachschauen, einen Mietwagen gestellt für deinen Aufenthaltszeitraum. Und der Mietwagen gibt dir aber das Ziel vor. Also du steigst ein und sagst, jetzt hier geht los. Und da sagt der Mietwagen, also der offizielle beklebte Mietwagen von der lokalen Tourismusagentur, also sieht auch schon fesch aus, sagt, wo es hingeht an dem Tag. Und auch dort sind quasi Ziele ausgesucht, die nicht so überbesucht sind. Fand ich auch ganz nett. Und die lotsen dich quasi zu weniger bekannten Zielen, musst aber halt immer dann auf der Route bleiben, weil er sonst meckert.
Okay, das ist lustig. Ja, na schauen wir mal. Aber es ist ja auch, ich glaube, im Sinne von vielen, ich meine, der Tourist an sich ist ja das Problem.
Ja.
Aber auch wir beide.
Ja.
Ne? Aber naja, wir nehmen halt alles mit und versuchen, auch die Menschenmassen natürlich zu vermeiden.
Richtig. Und da haben wir ja viele Ziele, die wir auch gemeinsam schon bereist haben, wie Moldau, die eben noch nicht so überrannt werden von Touristenströmen. Aber ich merke es auch, dass immer mehr Leute auch meine Regionen entdecken und sich da auch die Tourismuszahlen verändern.
Ist das auch in Pyramiden so?
Pyramiden noch nicht so, weil es dort relativ schwer ist, hinzukommen. Also es gab noch bis zu diesem Jahr mehrere Schiffe, die hingefahren sind. Mhm. Auch die fahren jetzt nicht mehr hin. Also es ist für mich jedes Mal ein kleiner Stunt, meine Gäste von A nach B zu bringen. Und dadurch, dass ein normaler Tourist in der Regel diesen Weg nicht kennt oder jetzt sagt, er chartert ein Boot, um da hinzukommen, weil es kostenseitig nicht im Verhältnis steht, wird es für einen normalen Tourist halt schwer, dahin zu kommen. Und nur für meine kleine Gruppe löse ich das.
Das ist ja wieder eine Veranstaltung hier für kaule Reisen.
Genau, aber ich fand diesen Hinweis mit Detour Destinations, ich muss mir das mal anschauen, ob man da gleich, wie du es gemacht hast, gegenüberstellt, das Stadt Dubrovnik nach Fis, weil Fis hat mich auch sehr begeistert als Reiseziel.
Da war ich tatsächlich auch noch nicht. Ja, das Thema hatte ich, heute Vormittag beim Kunden, hat ein Meeting, 5, 6 Leute und der eine fährt jetzt nach Kroatien zum ersten Mal.
Ja.
Da wurde er natürlich gleich ausgelacht. Ja. Keiner mehr nach Kroatien fährt, das ist ja durch. Alles voll. Und irgendwie alle, der Trend dieses Jahr gefühlt bei den Leuten ist Italien wieder.
Ah, okay.
Ja.
Aber auch da, Trommelwirbel, wird es im nächsten Jahr eine spannende Reise geben. Da habe ich was Tolles ausgegraben, was kaum einer kennt. Eine Insel mit einem verlassenen Gefängnis, wo man früher Schwerverbrecher eingesperrt hat und später alle Mafiosis Italiens, kommt im nächsten Jahr.
Nein, wo hast du das denn ausgebucht?
Ja.
Martin, ich muss sagen, ich werde dieses Jahr auch nochmal in Italien sein.
Oh, welche Ecke?
Ich bin auf Sardinien. Zählt das auch als Italien?
Natürlich. Habe ich auch auf meiner Liste. Ich bin ganz gespannt. Wann geht's nach Sardinien?
Im Oktober. Ah. Ja, eine Woche Sardinien, Mietwagen, ein bisschen rumfahren.
Ja.
Mal sehen, ob es da auch ein paar Lost Places gibt. So viel Geschichtliches gibt es da, glaube ich, nicht. Ich hatte überlegt, mache ich Sardinien oder mache ich Malta, aber Sardinien sahen die Strände deutlich besser aus.
Richtig.
Die Wasserfarben
und so. Viel besser. Und schau dir mal um, ich habe gerade meine Karte aufgerufen, da habe ich einen tollen Lost Place markiert, Porto Flavia. Ist was ganz Spannendes, auch einmaliges in Europa. Ist so ein mitten in den Berghang gebauter Verladehafen. Also ist ein abgefahrener Ort, ein außergewöhnlicher Ort.
Oh, das sieht aber aus, als müsste ich meine Drohne mitnehmen.
Richtig, richtig.
Ja, cool. Ja, da ist ja eine Menge Bergbau auch getrieben worden auf Sardinien. Da gibt es auch verlassene Bergwerke und so. Ich sammle da jetzt Punkte.
Genau.
Schauen wir mal.
Ich schicke dir mal zu, was ich habe. Habe auch mehrere Festungen markiert. Also ist eine tolle Insel. Habe ich für mich auch schon markiert. Aber ich muss mich ja so ein bisschen immer,
Ja, du magst eher die kälteren Regionen.
Nö, das nicht, aber ich kann mich nicht zerteilen. Ich muss ja immer auch mal zu Hause sein bei der Familie.
Ja, mal schauen. Das kommt dann. Jetzt ja erstmal Japan. Ich bin da auch gespannt. Das ist ja doch ein großes Land.
Ja.
Mal sehen, wie viel Erdbeben ich da miterleben darf.
Ja, war ja gestern in der Region erst oder nördlich von Japan.
Genau.
Wird spannend. Ist ja auch bald soweit. In zwei Wochen?
Ich bin schon ganz, ich freue mich drauf.
Schön. Ja. Also kommt denn deine Frau wieder zurück und dann geht es gleich wieder nächsten Tag weiter?
Dann ist sie drei Tage hier. Das ist langsam das Leben, was du führst.
Richtig, richtig. Er wird ja auch nicht langweilig. Schön. Ich bin schon ganz gespannt auf ihre Fotos und auf eure Fotos, wenn ihr in Japan unterwegs
seid. Und bei dir geht es jetzt nach Grönland. Da hatten wir auch schon eine Folge drüber.
Richtig, morgen geht es nach Grönland. Da freue ich mich auch schon sehr, weil in diesem Jahr habe ich ein Boot geschartert, um zu einer verlassenen Geisterstadt auch auf Grönland zu reisen. Mal gucken, ob diese Geisterstadt namentlich Kulisat auch was als Motiv kann. Da bin ich schon ganz gespannt. Und im Anschluss geht es nach Island mit der nächsten Gruppe. Also erstmal noch die beiden nordischen Länder abhaken. Dann habe ich sie alle durch in diesem Sommer. Und dann geht es gleich. Ich komme aus Island wieder. Am Sonntag bin ich um 13 Uhr landig und um 17 Uhr geht der Flieger dann gleich weiter für 2,5 Wochen nach Namibia. Der Familienurlaub steht ja auch noch in diesem Sommer.
Muss ja auch mal sein.
Richtig, genau.
Ja, Mensch, da hast du ja dann doch noch ein bisschen Sommer und Wärme.
Genau, wobei da ja gerade Winter ist auf der
Südhalbkugel. Ja,
also da haben wir nur
20 Grad oder
was? Richtig, genau, 20 bis 25 Grad, also jetzt nicht wirklich kalt.
Genau. Ja, Martin, Mensch.
Schön,
dass wir uns doch noch mal vor unserer kleinen Sommerpause gesprochen haben.
Genau. Und dann bin ich ganz gespannt, was wir in der nächsten Folge zu berichten haben. Und auch euch allen, die uns zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Auch weiterhin gilt, sendet uns gerne Hinweise, Wünsche, Notizen und ob ihr diesen geheimen Podcast auch mal sehen wollt, den es dann noch irgendwo gibt.
Ja, vielen Dank. Und wie gesagt, Fotos, Blogartikel auf eintagwiekeinanderer.de. Da gibt es auch eine Kommentarfunktion oder eben auch ein Kontaktformular.
Wunderbar. Danke, lieber Kai.
Danke, Martin. Euch an den Endgeräten auch einen schönen Sommerurlaub. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.